Check, check. Realitätscheck bei Radio Frei.
Unterdessen das Magazin.
Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr.
Wochentags auf 96,2.
Genau, hier sind wir wieder. Donata und Asmus melden sich
an diesem wunderschönen, verregneten Morgen. Ich habe ja schon heute Morgen gehört, du wurdest vom Regen geweckt.
Ja, heute Morgen so, ich glaube um 6 oder so, hat es übelst an mein Fenster geprasselt. Und ja, das war nicht so nett. Aber andererseits, Regen am Fenster hört sich ja ganz schön an, wenn man nicht gerade schlafen will.
Und nach dem Wetter gestern war es ja dann doch schon erstaunlicherweise recht warm hier in der Stadt. Anke hatte mir meine Wetter-App 25 Grad angezeigt am Tag davor und dann wurde es 29 Grad. War schon ein bisschen unvorbereitet, aber
es geht langsam auf den Sommer zu.
Es wird langsam Sommer, man merkt es jetzt doch schon, auch wenn ich jetzt aus dem Fenster schaue. Ich merke es heute nicht so ganz, aber vielleicht in den letzten paar Junitagen wird es noch ein bisschen wärmer, aber ist ja das perfekte Wetter fürs Kino und das ist ja der Zufall, weil morgen ist ja der Goldene Spatz landet hier in Erfurt und wir sind ja auch beide in der Live-Sendung mit dabei.
Genau, ich bin glaube ich von 16 bis 17 Uhr.
Und ich bin glaube ich von 15 bis 16, also direkt vor dir dran. Wir haben das alles schon durchgeplant, aber wir wollen ja nicht zu viel verraten, weil sonst nehmen wir die ganze Spannung raus.
Genau. Was haben wir denn heute? Wir haben Kulturfragmente, Folge 22, die Mannschaft.
Das klingt irgendwie schon so rätselhaft, weil ich weiß jetzt überhaupt gar nicht, worum es daran geht. Mhm. Es könnte irgendwas mit Fußball zu tun haben oder irgendeinen Teamsport, aber lassen wir uns auch einfach mal überraschen, worum es da geht.
Ja.
Danach habe ich wieder mal in den Geschichtsbüchern rumgekramt und diesmal geht's auch so ein bisschen in die Geschichte zurück und zwar ins Jahr 200, ungefähr 202. Also schöne fast Schnapszahl, aber wir verraten nicht so viel. Ich sage nur, es geht um China.
Ei. Danach, kurz vor dem Ende der ersten Stunde, hören wir uns dann die zweite Folge von Widerstand an. Das ist Widerstand, Hörgeschichten aus Thüringen. 12 Hörgeschichten widmen sich Menschen, die sich in Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzen, trotz Überwachung, Repression und existenzieller Bedrohung. Und genau, da habt ihr letzte Woche schon die erste Folge bei Marie gehört und diese Woche geht's nach Apolda mit der Folge 2.
Danach sehe ich, du hast ein Interview geführt mit einer Autorin letzte Woche und zwar mit Kaya Erwart oder Kaya Ebert.
Mhm. Genau, aus Kiel haben wir telefoniert über das Thema Self-Publishing, weil ich da irgendwie drauf gekommen bin und sie da ganz passend fand. Und es ist ganz schön geworden, muss ich sagen.
Und anschließend hatte ich auch noch ein Interview geführt mit Leo Riske. Das ist eine Person, die im Verein Trans Interaktiv in Mitteldeutschland sich mit Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Bildungs- und Aufklärungsarbeit für trans-, inter- und non-binäre Personen engagiert. Und ich habe sie deswegen angefragt, da ja die im März das Projekt oder die Projektfinanzierung Demokratie leben von Bildungsministerin Karin Prien jetzt Bundestag erstmal auf Prüfstand gestellt wird. Und die eigentlichen Förderrichtlinien sollen jetzt erst im Sommer erscheinen. Also die haben jetzt ein halbes Jahr Zeit oder ein halbes Jahr so ein bisschen in der Schwebe gehangen, sollen jetzt die neuen Richtlinien bekommen und diese sollen dann ab Beginn nächsten Jahres gelten. Das heißt, die Finanzierung für die vielen Projekte gilt eigentlich, die noch bis 2028 gelten sollten, gelten jetzt nur bis Ende 2026, Anfang 2027. Und das heißt, da stehen viele Projekte entweder vor massiven Geldverlusten oder müssen viele runterfahren oder komplett einstellen. Und eines dieser Projekte ist halt das Transinteraktive Mitteldeutschland, die in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt aktiv sind und da Lehrkräfte mit unterstützen, aber auch allgemein Bildungs- und Aufklärungsarbeit auch online leisten.
Da bin ich gespannt. So, genau, das erwartet euch in den nächsten 2 Stunden beim Unterdessen bei Radio Frei auf der Frequenz 96,2.
Oder im Livestream im Internet, muss man ja auch nicht vergessen.
Stimmt.
Wir wissen ja immer alle noch, Internet ist für uns alle noch Neuland, aber es gibt dann doch noch Menschen, die uns aus dem Internet zuhören.
Also liebe Grüße ins Internet.
Und zuerst habe wahrscheinlich ich mir was rausgesucht, und zwar, wie könnte man besser in den Tag starten als mit Aretha Franklin?
Respekt.
War die unvergleichliche Aretha Franklin mit Think aus den wahrscheinlich immer noch sehr bekannten Blues Brothers Film. Mhm. War schon noch ein Klassiker. Den könnten wir vielleicht an einem Filmabend mal zusammenschauen.
Ist natürlich ja, die Autoszene, 20 Minuten lang kaputte Autos.
Aber allein für die ganzen Musiker, die mit dabei sind, Aretha Franklin hat im Film selbst wirklich gesungen am Set. Mhm. Und da gibt es so eine Beschreibung, dass einer der beiden Hauptdarsteller wirklich angefangen hat, die haben dann wirklich angefangen, wirklich mitzugehen mit dem Ganzen und wirklich mitzutanzen. Er war so dermaßen beeindruckt davon, was für eine Ausstrahlung Aretha Franklin hat, wenn sie anfängt zu singen. Und ich kann es beim Hören einfach nur nachvollziehen. Das ist verständlich, finde ich.
Cool. Wir kommen zu Kulturfragmente. Was ist das denn?
Das ist unsere Rubrik, die sich mit dem Schauspielhaus, wo wir ja nächstes Jahr einziehen wollen, beschäftigt. Und da das stand ein bisschen länger leer, und bei den Umbauarbeiten findet man dann doch immer noch ab und zu so ein paar Sachen beim Umbauen, und die haben wir dann zusammengetragen, und dann so die schönsten Sachen haben wir so ein Programmhefte oder ein Poster, was man so gefunden hat, meistens so ein bisschen angestaubt, aber man kann es dann wieder entstauben und dann drüber sprechen.
Genau, und ihr hört euch das jetzt gleich an, und wer sich das auch noch ansehen möchte, da muss auf der Internetseite vorbeigucken, weil da haben wir einen Sammelartikel mit allen Folgen und dazugehörigen Bildern davon. Oder auf Instagram, da habe ich letztens mal eine Sammelbeitrag hochgeladen, wo ich auch nochmal die Bilder gezeigt habe.
Also wem das Beschreiben allein nicht reicht und noch ein bisschen eine optische Unterstützung braucht, gerne auf die, entweder auf Instagram schauen oder auf unsere Website dazu.
Genau.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente. Über Reste und Relikte.
Mit einem neuen Kulturfragment in der Hand ist Björn wieder hier bei mir am Mikrofon. Hi.
Hi Marie.
Es ist quadratisch.
Ja.
Und...
nicht bunt.
Nicht bunt.
Aber praktisch. Und ob es gut ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall haben wir hier ein Stück aus der Spielzeit 1975-76.
Oh, es ist alt.
Heft 7, Die Mannschaft. Mhm. Premiere am 20. Dezember 1975. Finde ich ja schon mal spannend, 4 Tage vor den Jahresendzeitfest, um in der Sprache der Zeit zu bleiben, der damaligen, also vor Weihnachten, noch ein Stück Premiere zu machen. Kann funktionieren? Keine Ahnung. Habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Genau, die Mannschaft. Schwarz-Weiß-Druck, wie schon gesagt. Und auf dem Cover, das ihr euch ja auch anschauen könnt, dass wir euch gescannt haben. Ich würde schon sagen, ein freigestellter Pokal. Ne? Also ja. Ne, so ein Pokal mit Deckel, aber im Anschnitt und 2 Henkeln. Also man könnte sagen, also so geht nicht in Richtung UEFA-Cup-Pokal, aber hat auch so 2 Henkel wie der UEFA-Cup-Pokal. Mm. Das sieht ganz anders aus, aber die Henkel. Ne? Und dann im sozusagen zur Ausfüllung ist dann da eigentlich so eine gerissene Collage aus verschiedenen Zeitungsartikeln in Schwarz-Weiß. Vielleicht kommen auch die Bilder innen drinne wieder vor. Ich kann es mir gut vorstellen, weil es sind auch viele Bilder drinne und es ist auch wahrscheinlich eine ähnliche Spielzeit wie damals dieser fiktive Report von einem amerikanischen Musikfestival.
Ja, ich erinnere mich.
Und die Regie hat ebenfalls auch Eckhard Kiesewetter geführt und auch als ich so durchgeblättert habe vorher, hat es mich genau an den gleichen Duktus oder nicht an den, aber an den gleichen Ansatz erinnert, dass wieder mit ganz vielen Zitaten aus der Zeit gearbeitet wurde, wie damals auch.
Von wann, weißt du noch, von wann dieses andere Stück
auch
war?
Auch aus den 70ern. Okay, auch, ja. Also es passt halt drin. Damals war es ja ein ungarisches Stück. Und hier haben wir dann das Stück, Die Mannschaft, wurde am 2. Mai 1972 durch das New Yorker Shakespeare Festival Public Theater Joseph Pabst im Estelle Newman Theater Downtown uraufgeführt. Und 4 Monate war vor ausverkauften Haus gespielt. Das Stück gewann den Pulitzerpreis, den Tony Award und den New York Critics Award. Also ich glaube, krasser geht's nicht. Also Tony Award ist mir ein Begriff, Pulitzer auch und New Yorker Kritiker Award ist, glaube ich, auch ziemlich toll. Die deutschsprachige Erstaufführung war am 2. September 1973 und dann 2 Jahre später in Erfurt. Also auch da sieht man wieder, es ging auch in die andere Richtung manchmal. Ne? Spannend hieran ist halt, glaube ich, schon DDR-Erstaufführung war das Stück von Jason Müller, Deutsch von Jan Lustig, Regie hat Eckhard Kiesewetter geführt und es waren am Ende nur 5 Schauspielende und ein Mensch mit Konzertgitarre. Es waren nur Männer, wie es vielleicht auch passt bei Mannschaft, weil zu der damaligen Zeit, ich meine, ich frage mich jetzt mal ganz ehrlich, wie nennt man dann ein Team von Frauen, wenn ist es dann auch eine Mannschaft oder?
Naja, die Fußball-Frauenmannschaft ist auch eine Mannschaft.
Aber es ist die Frauenmann, also die Frauen,
Frauenmannschaft. Gute Frage.
Ja. Hashtag DFB 2026.
Damals wahrscheinlich noch nicht so das Thema.
Nee, gar nicht. Aber es, ne, sei es drum. Trotzdem wichtiges Thema. Und man hat ja jetzt verschiedene Zitate, einige kennt man, andere nicht, aber es sind, glaube ich, Zitate aus der Zeit, denen dann wieder Bilder gegenübergestellt wurden. Ein Porträt von Richard Nixon, sich kämpfende Footballspieler, gemalte Marienstatuen auf so Baumscheiben und mittendrin John F. Kennedy. Und hier sieht man dann auch, okay, das kommt halt hier wieder vor. Also wirklich dieses Cover besteht dann aus wahrscheinlich manuell zerrissenen Bestandsfetzen der Bilder auf der Innenseite. Und es gibt Aussprüche von Hubert Horatio Humphrey, Vizepräsident der USA, 65 bis 68, Hans Magnus Enzensberger, ein wichtiger Mensch der Medientheorie und auch, glaube ich, Schüler aus der kritischen Theorie, ein westdeutscher Schriftsteller, ganz wichtig.
Hm. Na ja, gut, aus der Perspektive.
Ja, na klar. Das ist ja Spiro Agnew, Vizepräsident der USA. Und dann nochmal Richard Milhouse Nixon. Also auf der ersten Seite werden nur nicht, nur westliche Menschen zitiert. Dann geht's weiter mit Professor Herbert Marcuse, ein amerikanischer Philosoph, wo ich kurz Einspruch erheben würde. Ist eigentlich ein amerikanisch-deutscher Philosoph, der halt dann in die Staaten emigriert ist. Auch zur gleichen Zeit ist ein bisschen jünger als Adorno und Horkheimer gewesen, hat aber auch wichtigen Anteil da gehabt und war eigentlich so der Redels- oder der theoretische Gegenpol am Institut für Sozialforschung bei den Studentenprotesten. Also der hat sich
kritische
halt dann
Theorie,
kritische Theorie, genau, weil Adorno hat ja dann irgendwann die Studenten aus dem Institut rausgeschmissen, weil die sozusagen nicht, also da gab es ja unter anderem an der FU Berlin in den 60er Jahren einen krassen Kongress und der hat sich aber mehr auf, die haben sich halt mehr auf Marcuse gestützt, als dann Adorno sich von denen abgewandt hat, weil sie natürlich, ja, weil es so war. Genau, dann haben wir wieder Richard Nixon, Walter Cronkite, amerikanischer Publizist, Eldridge Cleaver, Lyndon B. Johnson, Max Taylor, also alles US-Amerikaner oder afroamerikanische Schriftsteller, Richard Nixon, Walter Reuter, amerikanischer Publizist, Ronald Reagan, Gouverneur von Kalifornien, 20 Jahre später Präsident, Richard Nixon, und Jason Miller. Und dessen Zitat ist, meine Mannschaft, in Anführungsstrichen, zeigt, wo Watergate anfängt. Also ich glaube, das Stück dreht sich ein bisschen um Watergate. Aber da müsste man nochmal dann vielleicht im Internet forschen. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Und es gibt noch ein Bild von Peter Sellers. Für mich sieht daneben aus ein bisschen wie Romy Schneider. Mhm. Ein weiteres Bild, wo dann Footballspieler aufeinander liegen. Diese besagten Marienstatuen, dann ältere Männer, wahrscheinlich aus einer vor dem Krieg, weil halt die Belichtungszeiten wahrscheinlich noch so lang war, dass halt Menschen, die sich bewegt haben, verwaschen sind und die sich nicht
bewegen. Oh, das ist ja eine
Schlussfolgerung. Ne? Dann haben wir nochmal die Marienstatue. Ne? Dann ein Anschnitt von Richard Nixon, das aber dann in der Mitte geteilt wurde von einem Mannenschaften-Porträtbild mit einem für mich nicht weiter definierten Flagge und Nixon sozusagen das Porträt dazwischen zerschnitten wurde und unten sein Mund ist und oben seine Augen und Stirn. Dann haben wir nochmal eine Aufnahme von einem Footballspieler, aber näher rangezogen. Also das sind wahrscheinlich die Aufnahmen hier auch von der ersten
ich
Seite.
Ich frage mich, ne? Ob die das hören, jetzt sich ungefähr vorstellen können, was wir sehen. Wahrscheinlich
nee, ich nicht. Glaube nicht, überhaupt nicht. Aber auch hier können wir natürlich wieder gerne nochmal gucken. Und ich würde nochmal was zu Jason Miller sagen, aber die Zeit ist eigentlich auch schon um. Er ist 41 in Pennsylvania in Scranton als Sohn eines Elektrikers und einer Lehrerin geboren. Und er sagt, meine erste Begegnung mit dem Theater hatte ich in der Heiligen Messe mit ihrem Prunk und ihrer Umständlichkeit. 8 Jahre lang war ich Messdiener. In dieser Zeit gab es für mich nur eine Devise, durchhalten oder austreten.
Hm. Sei es drum, mindestens das Cover und manchmal noch besondere Auszüge stellen wir ja auch auf unserer Homepage radiofrei.de bei der Nachhöroption dieser kleinen Fragmente dann nochmal zum Angucken bereit.
Und wir machen eine kurze Musikpause mit Carly Rae Jepsen oder Jepsen mit Call Me Maybe, weil wir vor 2 Wochen nämlich auch schon mal sie in einem Feature, in einem Lied mit hatten und die eine Moderatorin von Erfurt, was geht, dann meinte, ja, dann gibt's das nächste Mal dann Call Me Maybe, deswegen.
Das ist dann wirklich ein Lied aus meiner frühen Jugendzeit, also das lief dann immer dauerhaft im Radio.
Ja, ich kann mich noch erinnern, als es damals in den Logo-Kindernachrichten gefeatured wurde und keine Ahnung, kam das raus, 2011 oder so.
Das ist in der Dreh, glaube ich.
Das ist so mein erster Eindruck von dem Lied gewesen, wo sie einfach nur über das Musikvideo in diesen Kindernachrichten geredet haben. Call Me Maybe.
For a kiss, I wasn't looking for this, but now you're in my way. You took your time with the call. I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal at first sight, and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing.
越是习惯回首，虽然时间沙漏从来不为我等候，岁月更跌坐，与人生起伏抗衡了很久，拼尽了全力，没停止交手。 眼光逐水流，让人无法逗留。等待的时候也会被推着朝前走，许多的苛求顾不上深究，来不及成就，就又要奔赴下一个
Wie wir wahrscheinlich schon mitbekommen haben, es wird Chinesisch bei uns hier im Radio. Ich verstehe zwar kein Wort, was er singt, aber ich glaube dazu
sie,
ist...
Sie.
Oh, sie, ne?
Zhou Shang. Mit Ji Shu Guang. Zealot to Time, also sie singt über vergangene Zeiten.
Und das passt ja direkt, weil heute gehen wir ins Jahr 208 nach Christus, das ist in dem Fall wichtig, zurück, und zwar ins chinesische Kaiserreich der Han-Periode. Und da ist besonders, wir gehen in die Geschichte der Ende der Han-Periode zurück. Und unsere Geschichte beginnt quasi in einer Zeit, wo eigentlich die Han eine Dynastie war, die 400 Jahre lang das, was damals China war, regiert haben. Also wirklich ewige Zeiträume, wo wirklich eine Dynastie durchregiert hat und einen wirklichen kulturellen Schatz aufgebaut hat, von dem man heute noch zehren kann, da man die Schriften davon immer noch lesen und die Grabstätten und Tempelanlagen teilweise noch finden kann. Nur unsere Geschichte beginnt ja nicht am Anfang, sondern beginnt am Ende. Und zwar lässt sich Chao Chao oder Cao Cao, das ist ein bisschen umständlich, weil ich kann kein Chinesisch reden und ich muss über die latinisierte Version des Namens verfügen. Und da wird leider im Deutschen mit C-A-O, C-A-O geschrieben. Das würde ich nun mal eigentlich Kakao aussprechen, aber es wird wirklich Cao Cao. Und zwar wurde er vom Kaiser zum Kanzler ernannt am 9. Juni 208 nach Christus. Aber jetzt muss man so ein bisschen Kontext geben, weil ich glaube, Cao Cao sagt den wenigsten Leuten hier was. In China ist er eine wirklich kulturell bekannte Figur, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Geboren wurde er wahrscheinlich, gehen wir davon aus, sehr wahrscheinlich davon aus, 155 nach Christus. Und sein Vater war selbst ein adoptierter Sohn eines sehr hochgestellten Eunuchen am Kaiserpalast. Zwar, das muss man sich so vorstellen, der Kaiser hat ja den Eunuchen verschiedene administrative Verantwortung gegeben, da am Kaiserpalast nicht nur die Eunuchen gewohnt haben, sondern auch noch der so größere Harem des Kaisers.
Also Eunuchen waren Männer, die nicht mehr
zeugungsfähig waren. Das hieß, die alle Kinder, die in diesem wirklich abgeriegelten Komplex geboren wurden, waren mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit vom Kaiser, also jemand hat sich reingeschlichen, der dann doch nicht zeugungsunfähig gemacht wurde. Kann man sagen, er hatte schon eine recht hohe Stellung, eine sehr privilegierte Stellung inne und seine Laufbahn hat er so als niederer Kommandeur in einer Garnisons irgendwo am Rande des Reiches verbracht. Nur 184 nach Christus brach der Aufstand der gelben Turbane aus, also ein Aufstand von vor allen Dingen Bauern aufgrund von religiösen Motiven und weil es den Bauern nicht so wirklich gut ging.
Das zieht sich durch die Geschichte.
Das zieht sich wirklich halt durch die Geschichte, ist jetzt knapp 2000 Jahre her und denen ging es damals schon nicht so wirklich gut und die haben wirklich einen riesigen Aufstand gemacht, der dieses gesamte riesige chinesische Reich in Aufruhr gebracht hat und die gesamte Machtgleichgewicht im Reich verschoben hat. Und er wurde dann, als dieser Aufstand ausbrach, wurde er zurück in die Hauptstadt an den Kaiserhof und an die militärische Organisation zurückberufen und wurde zu einem, naja, sagen wir es mal, einem doch schon höher gestellten Rahmen gebracht. Und zwar wurde er zu einem mittleren Kommandeur einer Kavalleriegarnison, also einer Bataillon. Und so eine Kavallerie ist natürlich, das sind nicht die einfachen Soldaten, die da sind, das sind schon besser privilegiert und besser gestellte Soldaten in dem Reich. Nachdem dieser Aufstand ausgebrochen wurde, wie schon gesagt, hat sich das gesamte Machtverhältnis gestürzt. Und zwar hat der Kaiser als zentrale Figur an Macht verloren und die verschiedenen Provinzgouverneure erhielten immer mehr Machtmittel, um halt diesen Aufstand aufzuhalten und halten dann auch Zugeständnisse. Und dadurch wurden sie halt immer unabhängiger von der zentralen Macht China, also des chinesischen Kaisers. Natürlich, ich kann entweder sagen, einer muss das gesamte Riesenreich verteidigen, wo überall immer mal wieder was so ein Aufstand aufflammt. Oder ich sage einfach, hier, du kümmerst dich in deiner Provinz um die Aufstände und ich muss mich da jetzt nicht immer zentral darum mit organisieren.
Ja, du hast meinen Segen, mach dein Ding, halt die Stellung.
Solange alles gut geht, hast du meinen Segen. Wenn was schief geht, geht es auf deine Kappe. Das ist natürlich auch wieder Verantwortungsverteilung. Und er wurde dann auch, nachdem der Aufstand niedergeschlagen wurde, wo er einen maßgeblichen Beitrag dazu gehalten hat, wurde er zu einem Provinzgouverneur der Dong-Kommandantur ernannt. Also er hat schon dadurch nicht nur militärisches Ansehen, sondern auch Verwaltungsansehen bekommen und ein eigenes Mini-Reich quasi regieren können.
Zhao Zhao, Cao Cao, der sein eigenes Reich hat.
Er war eher so ein mittelständischer Bürokrat, der über ein kleines Gebiet des chinesischen Kaiserreichs regiert hat. Also er hat nicht wirklich regiert, er hat im Auftrag des Kaisers natürlich regiert, aber der Kaiser kann nicht alle seine Provinzen ständig jeden Tag überwachen. Deswegen ist das schon so ein bisschen eine ganz bequeme Machtposition, in der in dieser Zeit gelangte. Nur leider ungefähr ein Jahr später, im Sommer 189, starb Kaiser Ling. Ich finde immer, die chinesischen Namen sind immer so schön listig, weil man hier würde man sagen, das klingt wie so Kinderlauter, aber im Chinesischen ist es halt wirklich ein Name. Und das Besondere ist, wenn ein chinesischer Kaiser einen bestimmten Namen hatte, durfte den kein anderer tragen. Alle anderen mussten sich umbenennen. Also wenn du Kaiserin Donata wärst, alle anderen dürften nicht mehr Donata heißen.
Oh, das ist, glaube ich, schwierig bei den ganzen Menschen, die Donata heißen. Aber davon habe ich auch gehört, dass mal eine chinesische Göttin umbenannt wurde.
Ja, weil halt die Kaiserin-Gattin genauso hieß und deswegen.
Genau, Shang Yi wurde zu Shang-Ge.
Shang-Ge. Also Shang-Ge. Ich glaube, das würde man wie Chang und dann kommt im Deutschen Apostroph und das heißt also ein E, muss das E immer einzeln aussprechen.
Sorry, Mondgöttin, du musst jetzt den Namen ändern, die Kaiserin heißt so.
Und nachdem Kaiser Ling gestorben war, kam es an dem Hof ziemlich schnell zu Auseinandersetzungen zwischen den Bürokraten der Eunuchen, die Kaiserin Mutter auf ihrer Seite hatten, und den hohen Militärs, die natürlich über die großes Ansehen unter der Armee genoss und weil die halt ihre Armee selbst finanziert haben und davon halt großen Einfluss auf die Armee hatten.
Also so der Unterschied, die Leute, die im Hof an sich Macht hatten versus die Leute, die außerhalb des Hofes die Militär gehalten haben.
Also diejenigen, die auf dem Papier Macht hat und die anderen, die Macht in Form eines Schwertes hatten. Also es war schon ein recht eindeutiger Konflikt, der sich ausgebrochen hat. Und die Fraktion der Eunuchen am Kaiserhof hat es zwar geschafft, die beiden Kaisernachfolger aus dem Kaiserhof rauszunehmen und zu entführen und sind aus der Stadt geflohen, nur sind die nicht allzu weit gekommen und sind bis nur zum Yangtze Kiang, also dem Yangtze, glaube ich, im Deutschen, dem Fluss, glaube ich, einen der Hauptschlagadern des chinesischen Reiches gekommen und wurden dort von den Armeen der Militärs aufgehalten. Und da die wussten, die haben keine Chance, sich gegen die zu wehren, haben die sich in den Fluss gestürzt und haben quasi so Suizid begangen. Der Anführer dieser Militärfraktion Dong Zhu, wer jetzt Chinesisch sprechen kann, ist hier klar im Vorteil, kehrte mit den beiden Thronfolgern triumphal in die Hauptstadt zurück, quasi als: Ich bin der Retter des Kaiserreiches, ich habe die beiden Kaisernachfolger gerettet, und hat sich zum Vormund des ersten Thronnachfolgers, also des Hauptthronnachfolgers, aufgeschwungen, da der immer noch minderjährig war und quasi als zum Regieren einen Vormund brauchte.
Ah, ja.
Das heißt also, der Kaisernachfolger minderjährig sitzt zwar auf dem Thron, aber sein Vormund entscheidet immer noch für ihn. Rein formell liegt die Macht immer noch beim Kaiser, aber rein praktisch.
Das ist eine sehr gute Position.
Das ist die beste Position, die du innehaben kannst, solange der Kaiser minderjährig ist. Dieser Dong Zhu hat diesen doch schon recht prominente Stellung im Kaiserreich dazu genutzt, um quasi einen absoluten Machtanspruch auf das gesamte chinesische Kaiserreich durchzusetzen. Und das gefiel den Gouverneuren in den Provinzen überhaupt gar nicht. Die dachten, ja, mit dem Kaiser kommen wir klar, der hat uns die Privilegien gegeben, wir können quasi selbst schalten und walten, wie wir wollen in unseren kleinen Provinzen. Aber da kommt so ein Emporkömmling um die Ecke und sagt, nee, ich habe hier die Macht im chinesischen Kaiserreich, ihr habt hier gar nichts mehr zu sagen, ich entscheide, was ihr machen müsst. Mhm. Und das mochten die so überhaupt gar nicht.
Ja.
Und das hieß, Teile, das haben wir nicht alle, aber große Teile dieser Gouverneure haben sich wieder eine neue Rebellion angefangen, kaum dass die eine zu Ende war.
Also nicht mehr die Gelbhüte, sondern jetzt die Rothüte?
Nee, die haben sich gar nicht mal so einen geeinten Namen gegeben, sondern die haben einfach nur gesagt, so, hey, bist du bescheuert?
Wir haben dir den Rücken freigehalten.
Wir haben dafür gesorgt, dass du an die Macht kommst und jetzt willst du uns unsere Macht wegnehmen. Das geht überhaupt gar nicht. Und unter diesen sehr rebellischen Gouverneuren war auch Cao Cao, der sich da angeschlossen hatte und 192 nach Christus unterlag Dong Zhu und starb auch noch, nachdem er aus der Hauptstadt geflohen ist und dann später bei einer Belagerung umgekommen ist. Also es war ein sehr unrühmliches Ende für jemanden, der eigentlich kurz zuvor die faktisch mächtigste Person im ganzen chinesischen Kaiserreich war.
Mhm. Aber der Kaiser an sich, der Minderjährige, war immer noch oben?
der war, also rein formell gesehen, der hat quasi die Herrschaft vom Himmel bekommen. Er war quasi der Sohn des Himmels, aber der war minderjährig und der hatte da nicht mehr wirklich viel zu melden. Also, das hatte halt zur Folge, dass dieses eigentlich geeinte Herrschaftsgebiet des chinesischen Kaiserreiches in unendlich viele kleinste Teile zersplittert ist, die gegeneinander gekämpft haben. Und zwar haben da verschiedene Warlords gegeneinander Krieg geführt, um halt die Macht in dem chinesischen Kaiserreich unter sich zu vereinen. Die haben immer noch anerkannt, der Kaiser ist der Höchste, aber es kann einen zweiten Mann im Staat geben, der die Macht inne hatte. Und Cao Cao hatte da den strategischen Vorteil, dass die Hauptstadt des Kaiserreiches in seinem Gebiet lag.
Aha.
Also der Kaiser war quasi in seinem Hoheitsgebiet und damit hatte Cao Cao natürlich die Möglichkeit, um einiges einfacher Einfluss auf den Kaiser auszuwirken, als jemand, der irgendwo in Südchina, irgendwo einer Provinz, ein Gouverneur ist, aber der Kaiser sitzt im Norden von China, wo Cao Cao sein Gebiet hatte. Und das hat er dann auch dazu genutzt, dass Kaiser Qian, der hat sich dann, der natürlich, bevor sie Kaiser wurden, hat sie einen anderen Namen, als sein Kaiser wurde, hat unter der Obhut von Cao gelebt und Cao hat im Namen des Kaisers Edikte erlassen. Also quasi Cao erlässt ein Edikt und schreibt drauf, na, der Kaiser meint, ich habe recht. Das ist so ein bisschen, klingt ein bisschen kindisch, aber das ist halt Machtpolitik, wenn jemand noch über dir steht, der eigentlich nicht mehr so wirklich viel zu sagen hat. Da muss man mal sagen, Caos Machtanspruch im Norden war auch nicht unumstritten und er hat die nächsten Jahre wirklich damit verbracht, den Großteil des chinesischen Kaiserreiches im Norden unter seiner Herrschaft zu vereinigen. Da gab es auch haufenweise kleinste Staaten und wirklich, er hat es geschafft, ein Drittel des Kaiserreiches, das nach diesem ganzen Unruhen zersplittert war, unter seine Herrschaft zu gelangen. Das hat er geschafft mit Diplomatie. Manche haben gesagt, wir sehen ein, deine Armee ist um einiges größer als unsere. Bevor wir hier noch irgendwie Tausende von unseren Leuten abschlachten und dass wir vielleicht noch sterben.
Ja, okay, dann nimm halt die Macht.
Oder halt, er hat es auch mit Gewalt geschafft. In diese Zeit fällt auch seine Ernennung zum Kanzler, was ein unglaublich wichtiger Titel ist, da dieser Titel seit 200 Jahren nicht vergeben wurde.
War der immer frei, weil da keiner rauf durfte?
Nee, weil da keiner die Möglichkeiten hatte, so einen Machtanspruch unter dem Kaiser zu haben. Früher war es wirklich so, bevor die Han-Dynastie so destabilisiert wurde, gab es nicht die Notwendigkeit, einen zweiten Mann unter dem Kaiser zu haben. Zwar hatte sein Vorgänger Dong Zhu auch sich selbst zum Kanzler ernannt, aber das war jetzt nicht eine Ernennung vom Kaiser, sondern er hat sich selbst den Titel gegeben.
Ja.
Und Cao war der Erste in knapp 200 Jahren, der diesen Titel quasi vom Kaiser bekommen hat.
Also der offizielle Kanzler.
Ja, also es war wirklich, weil sein Stempel unter die Ernennungsurkunde selbst gedrückt, nicht irgendwie... Ich ernenne mich mal selbst wie Trump, der sich selbst eine Medaille umhängt. Das war schon wirklich ein offizielles Ding. Aber man muss mal sagen, Cao hatte nicht nur Ambitionen in Nordchina, er wollte halt wirklich die Ambition, ganz China unter sich selbst zu vereinen. Das hätte er schaffen können. Er hatte manche Quellen sagen, er hatte bis zu 1 Million Mann, die bewaffnet für ihn kämpfen konnten. Nur sein Vorstoß in Richtung Süden endete im Sommer 208 am Gelben Fluss, wie er im Deutschen heißt. Und ich finde, der Name der Schlacht klingt schon beeindruckend. Es war die Schlacht am Roten Felsen.
Oh.
Die hat er eigentlich war er militärisch in der Übermachtstellung. Nur ist er auf eine Liste seines Feindes reingefallen. Und zwar haben die einen quasi Doppelagenten in seine Reihen gefördert, die meinten, wenn du die besiegen willst, musst du deine riesige Flotte auf diesem Fluss, der wirklich schwer zu navigieren ist, einfach zusammenketten, damit die nicht irgendwie abtreiben. Und die haben es dann geschafft, diese Boote, die miteinander verbunden waren, quasi durch Taue, haben sie angefangen in Brand zu stecken. Und damit ist ein Großteil der Flotte wirklich in Flammen aufgegangen und in den Fluten des Gelben Flusses in Nordchina, die wirklich die Hauptschlagader des Reiches war, einfach versunken.
Wow,
und damit war wirklich,
das ist eine Falle.
Und damit,
it's a trap.
Und damit wurde eigentlich der Vormarsch des Zaos Richtung Süden komplett nichtig gemacht und er hat einfach gesagt,
ja gut, dann okay, halt nicht.
Dann konsolidiere ich meine Macht hier im Norden Chinas, weil das war wirklich auch ein Riesenteil des Reiches. Das war wirklich nicht ein kleines Teil des Reiches, der übrig geblieben war, der unter seiner Herrschaft stand. Also er war nicht ein Unmächtiger, er war wirklich eine der mächtigsten Personen im Reich zu der Zeit. Bis zum Jahre 215 erreichte sein Gebiet im Norden Chinas die maximale Ausdehnung und 213, also in diesem Konsolidierungsakt, hat er sich vom Kaiser den Titel Herzog von Wei und dann später den Prinzen von Wei als Titel anerkennen lassen. Das hieß aber auch, dass seine Kinder und deren Kinder diese Titel erben konnten, also quasi eine eigene Dynastie er damit errichtet.
Aber ich dachte, er war jetzt der Eunuch, also hat er dann Leute adoptiert?
Er war nicht Eunuch, sein Vater war Adoptivsohn eines Eunuchen.
Ach so.
Also die Eunuchen konnten keine Kinder zeugen, aber die konnten Kinder adoptieren
genau.
Um quasi
ja.
Machtmittel zu sichern und quasi so ein bisschen, weil die stammten ja auch meistens aus nicht unwichtigen Familien.
Mhm.
Das war quasi, ja, wir wollen denn jemanden am Kaiserhof haben, lass mal nicht den ersten Sohn schicken, sondern vielleicht den zweiten oder dritten Sohn, der jetzt nicht ganz so wichtig, in Anführungszeichen,
ja, ja,
ist. Aber die konnten immer noch aus der Familie eigene Kinder, also Kinder ihrer Familienmitglieder adoptieren, damit die quasi auch eine Nachfolge hatten.
Also Cao Cao ist jetzt der Herzog von Wei.
Prinz von Wei. Nicht nur ein Herzog, er war Prinz.
Herzog und Prinz.
Und man geht davon aus, dass diese Ansammlung von Titeln eigentlich dazu geplant war, dass er selbst den Kaiser quasi schassen konnte und sich selbst auf den Kaiserthron machen wollte. Kleines Foreshadowing, ist ihm nicht ganz gelungen, aber das ist später. Und seine Innenpolitik war eigentlich von drei Säulen geprägt vor allen Dingen. Zwar eine Reform der agrarischen Strukturen, weil eine militärische Einheit kann nicht ohne Verpflegung reisen. Und so ein militärischer Konflikt vor allen Dingen in der Zeit hat sehr die Bauernschaft mit in Mitleidenschaft gezogen. Und er hat das so organisiert, dass die Bauern in zentralen Siedlungen angesiedelt wurden, die sich selbst verteidigen konnten. Also das waren nicht einfach nur Bauern, sondern es waren auch noch Bauern, die teilweise unter Waffen standen.
Mm.
Und wie man aus Quellen rausnehmen kann, war Cao bei seinen eigenen Bauern eigentlich schon sehr beliebt, da er die ganzen Kämpfe nicht auf ihrem Territorium oder auf ihren Äckern quasi abgehalten hat und die Bevölkerung auf dem Land und die bäuerliche Bevölkerung eigentlich von den Kriegslasten nicht so wirklich viel mitbekommen haben.
Mhm.
Die haben natürlich alle Großteil abgeben müssen, aber die wurden nicht alle zwei Jahre, kam dann eine Armee durchgemarschiert und die wurden umgebracht. Das ist nicht der Fall gewesen. Dann hat er versucht, das Beamtensystem zu überarbeiten, denn es ist immer wieder mal vorgekommen, dass zwar ein Kaiser regiert hat, aber im Hintergrund die Beamten die Stricke gezogen haben.
Mhm.
Ist ihm auch nicht so ganz gelungen. Einer der Letzte, der wirklich in seiner Dynastie selbst herrschen konnte, war sein Enkel. Schon sein Urenkel konnte nicht mehr ungestört von den Beamten regieren selbst. Und geprägt war er seiner Regierungszeit von religiöser Toleranz gegenüber, vor allen Dingen Daoismus und Buddhismus, zwei Religionen, die heute natürlich sehr bekannt sind, aber die zu der Zeit so angefangen haben, nach China rüberzukommen. Und er hat neben dem traditionellen Konfuzianismus diese drei Religionen oder Philosophien, je nachdem wie religiös man ist oder spirituell man ist, nebeneinander geduldet.
Mhm.
Er starb dann im Jahre 220 am 15. März und noch im selben Jahr, nicht lange nachdem sein Vater gestorben ist, hat sein Sohn Cao Pi den Kaiser dazu gedrängt oder ihn dazu veranlasst, zu seinen Gunsten abzutreten. Und quasi, das war quasi der Longkorn, könnte man es nennen,
ja,
dass zwar nicht Cao Cao selbst Kaiser werden konnte, aber sein Sohn die Machtmittel hatte, selbst den Kaiser dazu zu bringen, ihn zu zwingen, abzutreten und ihn dann zum Kaiser zu ernennen. Und er war dann der erste Kaiser der sogenannten Wei-Dynastie und Cao Cao wurde dann posthum als eigentlich erster Kaiser von Wei quasi tituliert.
Hat er große Vorarbeit geleistet.
Und ich habe ja schon gesagt am Anfang, dass Cao Cao in der chinesischen Kultur immer noch ein sehr bekannter Name ist. Das liegt daran, dass 1200 Jahre später, ungefähr im 14. Jahrhundert, das Buch Die Geschichte der drei Reiche oder im Englischen The Romans of the Three Kingdoms geschrieben wurde, was sich direkt mit dieser Zeit und der Zeit danach beschäftigt hat, da es wirklich eine Zeit ist mit Intrigen, Mord, Komplotten, aber auch heroischen Helden und Leute, die im Hintergrund Pläne schmieden und Allianzen sich formen und wieder zusammenfallen. Und das ist wirklich eines der vier einflussreichsten literarischen Werke der chinesischen Geschichte. Und Cao Cao ist einer der prominentesten Figuren darin. Er wird immer so ein bisschen als hinterhältig und machthungrig, aber auch als jemand, der sehr strategisch war, aber auch mit ihm wurden vor allem auch noch magische Kräfte zugesagt. Also er war offenbar so begabt in dem, was er gemacht hat, dass die Leute sich jetzt das nicht anders erklären konnten, als der muss über Magie besitzen. Also wer ein bisschen was über den Mann lesen will, ist natürlich sehr viel Dramatik drumherum, sehr viel Erzählungen eigentlich, die nicht historisch belegt sind drumherum, aber es ist wirklich eine der in China immer noch bekanntesten Figuren in der literarischen Geschichte, auch wenn er das, was ihn quasi unsterblich gemacht hat, erst knapp 1200 Jahre später geschrieben wurde. Also wer chinesische Literatur und literarische Kultur bis heute verstehen will, der kommt eigentlich um Cao Cao und seinen Einfluss in der Kulturgeschichte nicht wirklich drumherum.
Und der wurde heute vor
knapp 8.800 Jahren vom Kaiser des chinesischen Reiches, der damals noch geherrscht hat, dann selbst zum Kanzler, also zum zweiten Mann im Staat erwählt. Faktisch gesehen war er der erste Mann im Staat, aber der Kaiser,
so,
steht da über allem.
Kleinigkeiten.
Wir machen jetzt weiter mit einer kleinen musikalischen Unterbrechung. Und da wollen wir mal so ein bisschen wieder ins Filmische reingehen, und zwar mit Lana Del Rey, First Light. Der Song ist, glaube ich, vor 2 Wochen rausgekommen und ist der Titelsong des neuen Bond. Und zwar des neuen Bond-Videospiels. Und da können wir jetzt mal reinhören. Das klingt sehr nach James Bond.
Thank you.
Elvis Presley, I can't help falling in love with you. Ganz für dich allein, Michael. Elvis Presley. Ein Kumpel von mir hat sich Elvis Presley gewünscht.
Man erfüllt sich doch gern Zuschauerwünsche, ja, wenn jemand Liedwünsche hat.
Genau. Jetzt wird es thematisch leider wieder ein bisschen sehr unpassend. Und zwar Widerstand. Hörgeschichten aus Thüringen, Folge 2. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ist ein Projekt vom Museum Zwangsarbeit in Weimar. Und dort ist auch eine projektbegleitende Installation noch bis zum 8. Oktober zu sehen im Boris Romanetschko-Saal des Museums. Und diese Reihe widmet sich 12 Hörgeschichten von Menschen, die sich in Thüringen dem Nationalsozialismus widersetzten, trotz Überwachung, Repression und existenzieller Bedrohung. In Folge 2 geht es jetzt um den Kommunist Johann Ollig. Er gerät immer wieder in dem NS-Regime in Konflikt. Er ruft zum Streik auf, solidarisiert sich mit ZwangsarbeiterInnen und besorgt sich ein Gewehr. Auf geht's.
Apolda, der Unangepasste.
6 Jahre nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten, im Februar 1939, wird Johann Ollig zum ersten Mal von der Gestapo verhaftet. Gemeinsam mit 3 Kollegen hatte er an seiner Arbeitsstelle, der Dampfziegelei Tilgner in Apolda, zum Streik aufgerufen. Er muss 4 Tage in Schutzhaft. Es ist die erste von mehreren Verhaftungen. Der gelernte Schlosser Johann Ollig ist überzeugter Kommunist. Von 1927 bis zum Ende der Weimarer Republik war er Mitglied der KPD. Auch nach 1933 blieb er politisch. Wegen des Streiks in der Dampfziegelei muss Ollig den Arbeitsplatz wechseln. Er wird verpflichtet, als Maschineneinrichter im örtlichen Werk der Rheinmetall Borsig AG zu arbeiten. Die Rheinmetall Borsig AG ist damals bereits in die Reichswerke Hermann Göring integriert und vollständig unter staatlicher Kontrolle. Im Laufe des Krieges entwickelt sich der Konzern zum wichtigsten Waffenproduzenten des NS-Regimes. In den Werken kommen neben KZ-Häftlingen auch Tausende von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zum Einsatz, größtenteils aus der besetzten Sowjetunion. Die meisten von ihnen sind Frauen. Aufgrund der stetigen Luftangriffe in den letzten Kriegsjahren verlagert der Konzern seine Produktion zunehmend. Auch das Werk in Apolda gewinnt dadurch an Bedeutung. Mehrere Lager werden eingerichtet und mit Stacheldraht umzäunt. Bis zu 500 Männer, Frauen und Kinder aus dem östlichen Europa und der Sowjetunion leben dort während des Krieges unter katastrophalen Zuständen. Im Werk der Rheinmetall Borsig AG in Apolda müssen Deutsche und Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eng zusammenarbeiten, wobei die Deutschen als Taktgeber, als Kontrolleure fungieren. Auch Johann Ollig hat regelmäßig mit Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zu tun. Er jedoch begegnet ihnen anders und sieht es als seine Pflicht an, ihnen zu helfen. Im August 1943 wird Ollig zum zweiten Mal verhaftet. Er kommt nach Weimar ins Gestapo-Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, Kontakt mit einem, Zitat, Ostmädel gehabt zu haben. Vermutlich will die Gestapo ihm eine Liebesbeziehung zu einer Zwangsarbeiterin unterstellen. Ollig wird ins Konzentrationslager Buchenwald eingewiesen. Kurz darauf folgt seine Verlegung nach Sachsenhausen. Im Juli 1944 wird Ollig, möglicherweise aufgrund mangelnder Beweise, entlassen. Er muss seine Arbeit bei Rheinmetall Borsig wieder antreten. Wenig später erfolgt die 3. Verhaftung. Diesmal wird Ollig angezeigt. Grund ist ein Vorfall aus dem März 1943. Damals erfährt Johann Ollig durch Zufall, dass sein Bekannter und Parteimitglied der SPD, Reinhold Runge, während eines Fronturlaubs ein Gewehr aus Wehrmachtsbeständen zu Hause liegen gelassen hat. Runge ist zu diesem Zeitpunkt bereits wieder an der Front. Ollig wendet sich an Runges Frau. Diese überlässt ihm das Gewehr. Reinhold Runge sagt dazu nach dem Krieg gegenüber der Polizei:
Johannes Ollig, der bei mir zu Hause verkehrte und mir seit 4 Jahren als Mitglied der in Apolda illegal bestehenden KPD bekannt war, fragte meine Frau, ob er das Gewehr erhalten könne. Meine Frau händigte ihm den Karabiner aus und wurde dabei von Biewald beobachtet.
Der Mann, der die Übergabe beobachtet, Erich Biewald, ist ein Nachbar der Runges. Biewald ist NSDAP-Mitglied. Kurz darauf kommt es zwischen Frau Runge und dem Nachbarn Biewald zum Streit. Vermutlich aus Missgunst geht Biewald anschließend